In meiner Zeit in Paraguay hatte ich einen Freund. Dieser Mensch war ein Mennonit, das heißt, er sprach fließend Plattdeutsch, aber konnte auch fließend Spanisch. Und es war so, dass in dieser Kolonie, in der er lebte, einige oder die meisten vielleicht noch nicht mal Spanisch konnten, sondern sich nur unter Plattdeutsch begaben und deswegen nur Plattdeutsch konnten. Aber dieser Mann, der konnte beides. Und als er einen Seelsorgekurs besucht hatte, hatte er am Ende dieses Kurses die Aufgabe, ein Praktikum zu belegen. Er entschied sich, dieses Praktikum in einem Krankenhaus zu machen. Und eines Tages kam eine junge Frau, sie war 35, vielleicht 40 sogar, rein und ließ sich zu einer Kontrolle untersuchen. Und er kannte diese Frau sehr gut. Sie war auch Mennonitin aus seiner Kolonie. Und der Arzt stellte was Fatales fest. Sie hatte Krebs im Endstadium. Der Arzt, der nur Spanisch konnte, gebot meinem Freund, ihr zu übersetzen, dass sie noch höchstens 3 Monate zu leben hat. Wenn du in so einer Situation bist, was machst du? Sagst du ihr die ganze Wahrheit? Sagst du ihr, dass ihr Leben höchstwahrscheinlich ganz schnell zu Ende sein wird? Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Vielleicht wäre ich rausgerannt, hätte mich gedrückt. Vielleicht hätte ich viel drum herum geredet. Es ist schwierig. Mein Freund, wie gesagt, kannte diese Frau sehr gut. Was er getan hat, ist, er hat ihr gesagt, geh nach Hause zu deiner Familie und ruh dich aus. Es wird alles gut, mach dir keine Sorgen. Diesen Fehler bereut er bis heute. Aber was hat er denn falsch gemacht, wenn wir mal ehrlich sind? Er hat doch aus Liebe gehandelt. Es ist ja nicht so, dass er ihr was Schlechtes tun wollte. Ganz im Gegenteil. Aus Gnade zu ihr hat er sie vor dieser erschreckenden Wahrheit bewahrt. Er hat Gnade bewiesen, aber dafür in der Wahrheit gespart. Dieses Beispiel hilft uns sehr gut, um zu erkennen, dass es zwischen Gnade und Wahrheit eine riesen Differenz gibt, quasi ein Gegensatz. Ein einfaches "Das wird schon" eines Lehrers nach einer vermasselten Klausur hat noch keinem geholfen, ja, wenn nur Gnade dabei ist. Wer allein gnädig handelt und dafür an der Wahrheit spart, der ist nicht ernst zu nehmen, weil die Wahrheit nicht dabei ist. Es bringt dir nichts, wenn du nur gnädig bist. Andersherum würde der Lehrer nach derselben Klausur sagen, schau dir den Test an, wenn wir nur die Wahrheit nehmen würden. Schau dir den Test an, du kannst ja absolut gar nichts. Das ist zwar die Wahrheit in diesem Moment, aber ohne Gnade wirkt sie herzlos und kalt. Jesus schafft es, diese Kluft zwischen völliger Gnade und völliger Wahrheit zu überwinden. Er hat den Pharisäern eins um die Ohren gehauen und hat gesagt, ihr Schlangenbrut, was glaubt ihr, wer ihr seid? Und hat sie aber anschließend zum Essen eingeladen. Das heißt, er hat absolut nicht an der Wahrheit gespart, aber hat auch völlige Gnade bewiesen. Wir lesen in Johannes 1, Vers 14, den Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was eine Aussage. Um die aber besser zu verstehen, wollen wir uns den Kontext mal ein bisschen mehr anschauen. Das heißt, alles, was drumherum passiert in diesen Versen. Wie Robert hat schon vorgelesen hat, steht am Anfang war das Wort. Johannes fängt hier mit sein Evangelium mit den Worten an, en arche in Griechisch, also am Anfang. Genau wie beim Schöpfungsbericht, ganz zu Beginn der Bibel, wo steht am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde, fängt auch Johannes hier mit den Worten an. Damit will er sagen, dass das Wort, welches Jesus ist, schon immer existiert hat. Am Anfang war das Wort, noch vor Himmel und Erde war das Wort, war Jesus. Jesus war immer da. Lesen wir den Text weiter, dann sehen wir in Vers 3, dass durch Jesus alles auf dieser Erde geschaffen ist. Er war vor dieser Erde und nun schafft er diese Erde. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Dieser Vers verrät uns, dass Jesus nicht nur die Erde schuf, sondern dass er auch die Lebensquelle ist des Lebens. Aus ihm sprudelt quasi das Leben. Der Hebräerschreiber sagt sogar, dass durch ihn die ganze Erde jeden Tag erhalten wird. Was wir bis jetzt wissen, ist also, dass Jesus schon vor der Welt war, dass er die Welt schafft und dass er der Welt ihr Leben spendet. Es gibt also nichts in dieser Welt, was nicht ohne Jesus geschieht. Also es klingt alles nach einem perfekten Zustand. Bis jetzt ist noch nichts Negatives dabei. Jesus schafft uns, er spendet uns Leben, alles super. Aber dann passiert etwas. Sünde kommt ins Spiel. Sünde, das ständige Verlangen, die falsche Entscheidung zu treffen und Gott nicht die Ehre zu geben. Es ist quasi ein Virus. Wir sind infiziert. Seit Adam, der erste Mensch, sich dafür entschied, gegen Gott zu handeln, herrscht Dunkelheit in dieser Welt. Ich wünschte, die Dunkelheit wäre nicht so offensichtlich und real wie in diesen Tagen. Aber sie ist es. Gerade die Nachricht aus Berlin, der Terroranschlag, lässt einen erkennen, ja, es läuft etwas gewaltig falsch in dieser Welt. Es herrscht Finsternis, voller Terror, Angst und Schrecken. Man fragt sich, wieso diese Menschen so handeln und weiß ganz genau, das ist falsch, das ist sowas von nicht gut, was da passiert. Und in dieser Situation spricht auch der nächste Vers. Und das Licht leuchtet in diese Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Der Lebensspender, von dem wir am Anfang gehört haben, der uns das Leben spendet, der die Welt geschaffen hat, leuchtet nun in unsere Dunkelheit. Dadurch, dass wir uns entschieden haben, gegen ihn zu leben, leuchtet er in eine Dunkelheit, nicht in eine voll Licht gezeugte Welt. Wie ein Teelicht in der Schwärze der Nacht greift die Dunkelheit aber das Licht nicht. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Was denkt ihr? Was ist damit gemeint? Nun, um das zu verstehen, sollten wir uns die nächsten Verse, Vers 10 und 11, auch nochmal anschauen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ein Skandal. Der immerwährende allmächtige Gott, der sowohl alles um uns herum als auch uns selbst geschaffen hat, kommt nun zu uns Menschen und kriegt von uns ja quasi eine Abfuhr. Nein, wir wollen dich nicht. So steht das hier. Es ist, als würde zum Beispiel mein Vater, der unser Haus gekauft hat, bezahlt hat und jeden Tag dafür arbeiten geht, dass wir darin wohnen können, nach der Arbeit nach Hause kommen. Er stellt seinen Wagen ab, will gerade seine Schlüssel rausholen zu seinem Haus, will das aufmachen. Und was passiert? Meine Schwester, sagen wir, öffnet die Tür und sagt, nein, du wohnst jetzt nicht mehr hier. Wir wollen nicht, dass du nochmal wiederkommst. Und mein Vater würde vielleicht antworten, aber das ist mein Haus. Und wir würden antworten, ja, jetzt nicht mehr. Das ist jetzt unser Haus. Du kannst dir was Neues suchen. Was eine Dreistigkeit, oder? Aber so steht das hier. Also, wir würden vielleicht sagen, die braucht mal wieder eine Tracht Prügel, damit sie wieder ein bisschen Respekt kriegen. Und genau so haben wir Menschen auch ein Riesenproblem. Wenn wir lesen, er kam in sein Eigentum und die Seinen, also wir Menschen, jeder einzelne von uns, wir nahmen ihn nicht auf. Genau so hat Jesus seine selbstgeschaffene Erde mit seinen selbstgeschaffenen Wesen besucht. Und sie haben ihn abgelehnt. Du fragst dich jetzt vielleicht, wo habe ich ihn abgelehnt? Was habe ich mit Adam zu tun? Du redest hier immer davon, dass wir so schlecht sind und dass alles dunkel ist, aber ich sehe das nicht in meinem Leben. Gott gibt den Menschen ein Gesetz. Wir lesen das im Alten Testament, in dem er den Menschen Regeln gibt, wonach sie leben sollen und sagt ihnen, das hier, das ist mein Maßstab. Handelt danach. Du sollst nicht töten, steht in diesem Gesetz. Das geht noch. Ich denke, damit haben die wenigsten von uns ein Problem. Okay, aber was ist mit, du sollst nicht lügen? Oder wird es schon schwieriger, denke ich. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und wenn wir so dieses ganze Gesetz uns mal anschauen und Gottes Maßstab an unser Leben anwenden, dann merken wir ganz schnell, auch wir können Gottes Maßstab, ihm zu gefallen, nicht erfüllen. Auch wir lehnen ihn Tag für Tag ab mit den Entscheidungen, die wir treffen. Und auch wir merken, dieser Virus Sünde, der in unserem Leben ist, der ist viel gravierender, als wir das denken. Vielleicht sehen wir nur die große Sünde, das, was in Berlin passiert, und denken, ja, das ist das Schlechte in dieser Welt. Aber sind so infiziert mit dieser Sünde, dass wir die kleinen Dinge, die kleinen falschen Entscheidungen in unserem Leben gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber sie sind da. Und sie sind kleine Entscheidungen gegen Gott, wo wir sagen, nein, wir wollen nicht, dass du in unser Leben kommst. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und damit sind wir alle auf einer Stufe. Keiner ist besser, keiner ist schlechter. Wir sind alle nicht gut genug, um von uns selbst heraus Gott gefallen zu können. Wir haben alle Gott abgelehnt. Also, wenn wir ehrlich sind, haben wir keine Chance, perfekt zu leben. Und das hier, das ist die Wahrheit auf der einen Seite. Und das müssen wir einsehen. Wir haben keine Chance, von uns aus zu Gott zu kommen. Aber wir haben Glück, meine Predigt ist hier noch nicht zu Ende. Gott ist noch nicht zu Ende. Wir lesen in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, wie wir schon zu Anfang gelesen haben. Das Wort, also Jesus, mit das Wort ist Jesus Christus gemeint, wird Fleisch. Gott wird Mensch. Wow, was eine Botschaft. Es ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus wird als kleines Kind in der Krippe geboren. Wieso macht er das? Weil er die Spannung, von der wir heute reden, zwischen Wahrheit und Gnade überbrücken will und überbrückt hat. Es ist kein Gegensatz mehr. Auf der einen Seite haben wir gerade festgestellt, ja, wir sind Sünder. Ja, wir schaffen es nicht, so zu leben, wie Gott es von uns will. Die Wahrheit, es reicht einfach nicht. Auf der anderen Seite die Gnade. Ihr seid noch immer meine Kinder. Ich habe euch geschaffen. Ich will nicht, dass ihr ohne mich lebt. Und in dieser Spannung, ja, ihr habt gesündigt, aber ich will mit euch leben, findet Gott in Jesus Christus eine Lösung. Er wird Mensch. Und das ist Weihnachten. Gnade und Wahrheit sind keine Gegensätze mehr. Er wird klein und schwach wie wir, lebt das Leben, wie wir es leben müssten, hält die ganzen Gesetze, von denen wir gerade geredet haben und wo wir erkannt haben, nein, wir schaffen es nicht, und stirbt letztendlich den Tod, den wir hätten sterben müssen. Alles, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Versteht ihr, was ich meine? Gnade alleine hätte gesagt, es ist nicht so schlimm, lebt so weiter, ihr könnt nichts dafür. Wahrheit alleine hätte uns nicht weitergeholfen. Zu wissen, dass wir es nicht verdient hätten, das hätte uns nicht geholfen, das wissen wir schon. Und so wird Jesus das Wort, wie es hier steht. Er handelt. Und so lesen wir weiter, ein paar Verse später in Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Was können wir daraus lernen? Was können wir für unser Leben mitnehmen? Ganz einfach, wir sollen so sein wie Jesus. Lass uns konkret an unser Leben denken und schauen, wo wir dieses Prinzip von Gnade und Wahrheit anwenden können. Gehen wir das Beispiel mit dem Lehrer und der schlechten Schule uns nochmal durch. Wie könnte der Lehrer, der zum Beispiel eine 5 minus einem Schüler geben müsste, in Gnade und Wahrheit handeln? Wenn der Lehrer zu dem Schüler kommt und ihm ganz klar sagt, hey Marcel, also ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, nicht, dass das schon mal vorgekommen ist, du hast eine 5 minus. Das ist nicht gut. So darf das nicht weitergehen. Sonst bleibst du sitzen. Das wäre die Wahrheit auf der einen Seite. Aber jetzt redet er weiter und sagt, lass uns da gemeinsam dran arbeiten, dass deine Schulnoten besser werden. Ich werde jede Woche dir ein Arbeitsblatt geben, das du ausfüllen kannst über die Woche und dann am Ende mir zurückgeben. Und so werden wir uns stetig bessern. Denn wenn du willst, dann kannst du das schaffen und bessere Noten schreiben. Und so verbinden sich Gnade und Wahrheit. Auf der einen Seite, ja, das war schlecht, aber auf der anderen Seite, ich habe eine Lösung. Und ich gebe dich nicht auf. Gerade jetzt an Weihnachten haben wir super Möglichkeiten dafür. Man könnte zum Beispiel zum Arbeitskollegen nach den Urlaubstagen, der einem immer nervt, ein Geschenk auf die Arbeit mitnehmen und ihm sagen, hey, auch wenn ich deine Art, wie du mit mir umgehst, nicht magst, wünsche ich dir trotzdem schöne Weihnachten und bringe ihm eine Tafel Schokolade mit oder so. Oder der Nachbar, der eure Hofeinfahrt immer zuparkt. Auch wenn du dieses Jahr oft meine, also könnte man zu ihm sagen, auch wenn du dieses Jahr meine Hofeinfahrt dauernd zugeparkt hast, wünsche ich dir trotzdem ein frohes Fest und ein richtig gutes neues Jahr. Lass uns aber lernen, die Dinge, die wir in Wahrheit aussprechen, mit einem Lächeln im Herzen zu sagen, dass sich die Wahrheit nicht in all diesem Zorn wiederfindet, sondern in Gnade. Wenn du dir zum Beispiel ein Familienmitglied, um nochmal auf die Familie zu sprechen zu kommen, jahrelang nur herzlos und kalt, wenn ihr euch herzlos und kalt mit diesem Familienmitglied verständigt habt, dann ist jetzt vielleicht für euch der Tag gekommen, an dem ihr mit Gnade üben müsst. Wenn du verstanden hast, dass du ein Mensch bist, der von Grund auf verdorben ist, dann ist das die Wahrheit. Wahrheit aber ohne Gnade. Die Gnade kam zu uns in Form von einem kleinen Kind, einem Geschenk, Jesus Christus. Er hat sich geopfert, damit die Wahrheit und die Gnade kein Widerspruch mehr sind. Dieses Geschenk darfst du aufmachen und annehmen. Es ist umsonst. Und das ist die neue Wahrheit. Wenn du das verstanden hast, dann behandle von nun an deine Arbeitskollegen, deine Mitschüler, deine Nachbarn, alle mit Gnade und Wahrheit. Dann kann auch in deinem Herzen Weihnachten werden.